Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 92.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.
Auch in dieser Ausgabe der Windkante beschäftigen wir uns mit den Paralympischen Spielen von Tokio 2020. Über die Entscheidungen auf der Bahn und im Einzelzeitfahren auf der Straße haben wir bereits gesprochen. Nun analysiert Paralympic-Sieger und Windkante Parasport-Experte Hans-Peter Durst die abschließenden Straßenradrennen. Ein letztes Mal kehren wir für die Paralympischen Spiele zurück nach Tokio. Dort gab es vor der farbenfrohen Abschlussfeier noch die letzten Radsportentscheidungen, die Rennen auf der Straße. Hans-Peter Durst ist Paralympic-Sieger aus Dortmund und unser Windkante-Parasport-Experte. Los geht's!
Ja, am 1. September war das Straßenrennen angesetzt. Die Wetterbedingungen haben sich etwas verändert. Es war kühler, eigentlich eine ideale Renntemperatur, aber natürlich extreme Luftfeuchtigkeit mit 85, teilweise 90% Luftfeuchtigkeit. Und mitten in den diversen Rennen, bei 6 Entscheidungen, die heute anstanden, kam dann der große Regen, der natürlich dann auch richtig, insbesondere weil heute die Handbiker- und Kniebiker-Klassen dran waren, natürlich auch ganz besonders natürlich reinlegen, weil die dort ja in ihren Handbikes, in ihren schnellen Bikes liegen. Ich fange so an, wie die Rennen gestartet wurden, mit der MH5, der Kniebiker-Kategorie oder Klassifikation, wie wir auch gerne sagen. Ja, das war ein Rennen, das wird sicher in die Geschichtsbücher eingehen. Ein wahnsinniges Finale nach 2 Stunden 24 Minuten und 30 Sekunden. Man glaubte es kaum, es waren noch 500 Meter auf dieser wunderbaren Geraden. Man sieht das Ziel, den Zielbogen vor sich. Der Franzose Vergniaud war deutlich vorne, hatte mindestens 150 Meter Vorsprung, hatte einen relativ großen Gang drinne, die ja mit Händen betreiben im Handbikesport. Und der junge Holländer Wallis macht einen Gang kleiner, hat eine hohe Frequenz, kommt näher und näher. Ich saß wirklich vor dem Bildschirm und war fasziniert, war paralysiert beinahe und wirklich 8, 6, 7 Meter vor der Ziellinie war er neben ihm und hat am Ende ja eine halbe Handbike-Länge Vorsprung gehabt. Zeitgleich ins Ziel mit 2 Stunden, 24 Minuten und 30 Sekunden. Und De Vries aus Holland, wunderbare Bronzemedaille für ihn. Ich mag ihn auch total gerne, seine ganze Familie, sein Vater ist unglaublich engagiert im niederländischen Parasport, hat 10 Sekunden Abstand. Also ein großartiges Rennen und eine Demonstration für diesen wunderbaren Sport in der MH5 Kniebiker. Als nächstes wurden dann in den beginnenden Regen hinein die Männer der H1 und 2, die wieder in einem Rennen, also 2 unterschiedliche Klassifikationen, die aber gemeinsam in einem Rennen starten. So gleichen sich manchmal die fakturierten Rennen beim Einzelzeitfahren, bei den Straßenrennen wieder etwas aus. Ob das immer alles ganz richtig und fair ist, das ist natürlich eine ganz andere Bewertung, aber so ist es eben. Ja, und da war es dann eigentlich ein relativ klares Rennen. Der Franzose Chouani hat eigentlich relativ deutlich, mit deutlichem Vorsprung in 2:24:30 gewonnen. Und der Italiener Oldie, Bad Goldie, Mazzone war knapp 4 Minuten dahinter. Und der Spanier Corte Munoz auf dem Bronzerang mit genau 5 Minuten. Was mich besonders freut, den 4. Platz für Tobi Fankhauser. Ein ganz engagierter, ein ganz junger Sportler, der auch als Athletensprecher schon viele Dinge gemacht hat. Er ist immer ein guter Ansprechpartner aus der Schweiz. Einen wunderbaren 4. Platz, das freut mich ganz besonders.
Und dann machen wir das Gleiche wie in der letzten Ausgabe der Windkante. Wir bleiben in den gleichen Klassen, wechseln aber mal das Geschlecht.
Ja, lieber Marc, dann durften auch mal wieder die Frauen dran in der Kniebike-Klasse WH5. Da hatte ich ja ein bisschen Fallout letzte Woche in der Windkante 90 meine Goldhoffnung für Andrea Eskau ausgesprochen. Aber es kam anders. Oksana Masters aus den USA hat einen relativ deutlichen Sieg eingefahren, also ungefährdet. Sie ist ja wie Andrea Eskau auch im Winter und im Sommer, das heißt also bei den Winter Paralympics und bei den Sommerparalympics aktiv, jeweils sehr erfolgreich und hat jetzt hier Doppelgold in Tokio geholt nach ihrem Gold im Einzelzeitfahren. Am Dienstag hat sie jetzt heute am Mittwoch auch das Straßenrennen gewonnen. Wunderbar. 3 Minuten Abstand und mit riesiger Freude, mit einem unglaublichen strahlenden Gesicht kam Bian Sun aus China rein. Unglaubliches Bild, unglaubliche Emotionen. Und genauso emotional kam die Katja Aret aus Italien rein. Ein unglaubliches Bild. Der Trainer, den wir auch schon alle lange kennen, hat sie umarmt. Sie lagen weinend im Zielbereich und also ein wunderbares Bild. Mein Goldhoffnungstipp, Andrea Eskor, ist auf den 4. Platz gefahren mit einem Rückstand von 23 Minuten 46 Sekunden. Und die anderen beiden Damen in dieser Klassifikation sind leider nicht ins Ziel gekommen. Da steht dann leider nur ganz lapidar. Das ist immer sehr hart für die Athleten. Did not finish. Aber wer die Strecke gesehen hat, wer die Bilder gesehen hat, die bewegten Bilder, es war wirklich auch eine sehr, sehr selektive Strecke. Und bei den Damen geht's weiter, lieber Marc. Jetzt mit einer großen Gruppe, mit WH 1 bis 4, das heißt also alle Handbikerinnen außer den Kniebikern in der H5 starten dort in einem Feld. Das heißt natürlich auch, die dürfen in den unterschiedlichen Klassifikationen im Windschatten fahren, wenn eben gleichzeitig gestartet wird. In diesem Fall mit 4 unterschiedlichen Klassen dürfen die auch gleichzeitig Windschatten fahren, wenn sie möchten, was ja sonst klassifizierungsübergreifend nicht erlaubt ist. In dieser Gruppe WH 1 bis 4 fährt natürlich auch sehr präsent die Goldmedaillengewinnerin von Einzelzeitfahren, die Annika Zein aus Bonn. Und ich hatte ja bei meiner Medaillenhoffnung in der Windkante 90 gesagt, sie ist auch eine exzellente taktische Fahrerin, nicht nur kraftvoll, nicht nur energisch, sondern eben auch sehr taktisch gut fahren schon, obwohl sie ja erst wenige Jahre in dieser Sportart ist, nachdem sie in London Gold gewonnen hat und in Rio Silber noch im Rollstuhlbasketball, fährt sie jetzt mit diesem wunderbaren Dortmunder Schmicking Handbike. Ich mache da jetzt mal so ein bisschen Carsten Miegels und darf auch mal so einen Markennamen sagen, da ich ja selber hier auch aus Dortmund komme und Thomas Schmicking natürlich ein wirklich guter, bekannter, viele Jahre auch Mechaniker, wunderbarer Mechaniker und Begleiter des Paracycling-Teams. Ja, und dann ging es auf die Strecke und zwar relativ schnell ein Dreierfeld vorne, ein ganz starkes Dreierfeld mit der Niederländerin Janet Jansen, mit Annika Zein natürlich und mit der Amerikanerin Dana. Und die haben auch das Rennen dann am Ende wirklich dominiert. Janet hat sehr früh dann nochmal kraftvoll angezogen, ist als Goldmedaillengewinnerin über die Linie. Annika Zein mit 6 Sekunden im starken Sprint knapp hinter ihr und die Amerikanerin Dana mit 9 Sekunden. Man sieht also, die drei Damen haben sich nichts geschenkt und bis zur Ziellinie gekämpft. Die Schweizerin Stöckli ist noch auf den 9. Platz gefahren und leider ist die Elisabeth Egger am heutigen Tag nicht über die Ziellinie gefahren. Es war am Ende dann doch zu schwer für sie. Aber ein großartiger Wettkampf, auch eine echte Demonstration für den Handbikesport. Und die drei haben das wirklich sensationell gemacht, sich wirklich in der Fluchtgruppe schon sehr stark abgewechselt, sind in den Windschatten gegangen. Und dann am Ende, klar, es waren langgezogener Sprint, man sieht ja die Schilder nebendran, 500 Meter und breite, schöne Straße und da hatte es noch nicht geregnet, das ist der große Vorteil. Also ganz große Klasse, herzlichen Glückwunsch Jeanette, herzlichen Glückwunsch Annika, tolle Rennen, tolle Bilder und tolle bewegte Bilder heute auch. Und während die Damen schon über die Ziellinie gefahren sind, sind in einem separaten Feld jetzt wieder ganz alleine die Männer in der MH4 gestartet und da war eigentlich für mich auch der Favorit Jetze Plath und er konnte ja heute Geschichte schreiben, 3 Goldmedaillen bei einer Paralympics, er hat ja schon die PTWC-Wertung im Triathlon, das heißt also Paratriathlon Wheelchair, gibt es ja die unterschiedlichen Gruppen, die einen dürfen eben nach dem Schwimmen in einen Rennen, an der erst in den ins Handbike und dann eben den Lauf als solches dann in einem Rennrollstuhl. Da hat er schon Gold gewonnen, sensationelles Gold. Das Zeitfahren hat er dominiert am Dienstag. Und jetzt ging es auf die Strecke. Da hat es schon sehr, sehr stark geregnet. Es waren zum Teil richtige Seen in den Kurven. Also es war keine einfache Sache für die drei. Aber jetzt hat sich relativ früh abgesetzt, ist dann eben sein Rennen gefahren. Thomas Frühwirth aus Österreich, der singende Handbiker, Gitarre spielender, singender Barde aus Österreich, hat ebenso sein Rennen dahinter gefahren, hatte dann die knapp 3 Minuten Rückstand. Und Alex Gritsch nochmal, also auch Hochachtung, großartiges Rennen gefahren, war lange Zeit mit dem Fabian Recher im Clinch als Verfolger, als Doppelverfolger, der jüngste Athlet in dieser Klasse aus der Schweiz. Und ja, und am Ende gab es eben Gold, das dritte Gold für Jetze Blaz. Die zweite Silbermedaille für Thomas Frühwirth, herzlichen Glückwunsch. Und die zweite Bronzemedaille für Alex Gritsch. Also nochmal Hochachtung, vor allem bei diesen Konditionen, bei diesem Wetter, sensationell.
Wir haben ja vorhin schon einmal über die drei bösen Buchstaben DNF, also Did Not Finished, gesprochen. Es hat auch das deutsche Team erwischt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Unser H4-Fahrer Bernd Jeffrey ist auch mit diesen drei Buchstaben markiert, did not finish. Es tut immer sehr, sehr weh. Aber so ist es am Ende, es ist Sport. Aber wenn man sich natürlich auch, gerade wie Bernd Schäffre, der tausende von Kilometern in seinem wunderbaren Handbike fährt, viele Berge fährt, viele Trainingslager schon, haben wir gemeinsam erlebt, insbesondere auch im Schwarzwald. Und ich weiß, er liebt den Kandel, er fährt ihn morgens hoch, er fährt ihn mittags hoch, er fährt ihn nachmittags nochmal hoch. Von vorne, von hinten, von der Seite, also ein sehr, sehr trainingsfleißiger Athlet, ein wunderbarer Mensch auch. Da tut Did Not Finish einfach extrem weh.
Und die MH3 haben dann diesen Wettbewerbstag abgeschlossen.
Liebe Windkantenhörer, das ist auch nochmal ein richtig spannendes Rennen gewesen. Natürlich hat als amtierender Weltmeister der Vico Merklein dort eine gewichtige Rolle mitzuspielen. Das war ja auch in meinen Medaillenhoffnungen, hatte ich den Vico im Straßenrennen auch mit auf Podest gesetzt. Und es sind ja noch einige andere besondere Athleten dabei, also schon eine ganz interessante Konstellation. Leider fing es dann wirklich richtig stark an zu regnen. Nach 4 Runden war es also wirklich eine Regenschlacht, kann man fast sagen. Zunächst haben sich 4 Fahrer abgesetzt. Das war eben der Ruslan Kuznetsov aus der Russian Paralympic Committee Mannschaft. Dann der unglaubliche Heinz Frey, Jahrgang 58, 63 Jahre alt. Die Live-Moderatoren haben das mehrfach betont. Also es war unglaublich. 11-mal Gold schon gewonnen, 1984 die erste Paralympics, damals noch Paralympischen Spiele dabei gewesen. Also ein unglaublicher Athlet, nicht nur im Paracycling. Er ist Multiathlet, er fährt Rennrollstuhl wie kaum ein anderer. Walter Ablinger hat sie abgesetzt, auch schon 52 Jahre alt. Und natürlich Vico Merklein mit viel, viel Führungsarbeit. Und in der 4. Runde kam dann sogar noch der Amerikaner von hinten heran, Ryan Pinney. Ryan musste dann aber zu Beginn der letzten Runde abreißen lassen. Und all of the sudden, wir konnten es in der Live-Übertragung nur in der Kurve sehen, war dann ein richtiges, ganz schnelles Loch zwischen den drei Führenden dann und zwischen Vico. Es war auf der Uhr waren genau 1,59, also knapp an die 2 Stunden gefahren. Man verlor dann plötzlich Vico aus der Kamera. Die Moderatoren haben dann leider auch nichts mehr dazu gesagt und so musste ich jetzt eben auf meine Insider-Kontakte noch gehen und es war dann einfach so, dass Vico am Ende dann eben ausgestiegen ist, weil es einfach dann zu zäh war. Es war kalt, es war nass, es war windig, also waren wirklich dann ganz, ganz schlechte Bedingungen. Und so steht leider auch, wie bei Bernd Schäffre in der H4, nun bei Vico Merklein in der H3 auch Did Not Finish. Aber jetzt zu den Siegern. Am Ende war es wirklich ein also unglaubliches Rennen, ähnlich wie heute Morgen schon bei der MH5. Ruslan Kuznetsov hat den Sprint angezogen bei den 500 Metern und unglaublich, der Heinz im Windschatten hat sich richtig rangezogen an ihn und zwar am Ende wirklich eine Sekunde, die eben Heinz von der Goldmedaille auf den Silberrang gebracht hat. Und Walter Ablinger hat dann nochmal ein bisschen austrudeln lassen. Er hatte ja schon sein Gold gestern im Einzelzeitfahren und wusste, die Bronzemedaille ist sicher. Von hinten kommt niemand mehr und ist dann mit 31 Sekunden auf den Bronze rangefahren. Aber man sieht eben dort auch die Unterschiede. Der vierte ist dann schon reingefahren mit 5 Minuten 24 Rückstand. Also da hat sich dann schon auch eine richtige Lücke aufgetan. Und eben leider aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht, ist unser Wiko Merklein als amtierender Weltmeister nicht auf den Podest gefahren. Aber so ist Sport und es war wirklich ein großartiger Wettkampftag. Leider wieder ganz ohne Zuschauer.
Nun aber der Endspurt. Dann der dritte von insgesamt 4 Tagen der Radsportentscheidungen auf der Straße dieser Paralympics von Tokio. Und es ging mit den Straßenrennen weiter. Und es war ein Auf und Ab mit dem Wetter. Mal heiß, mal kühl, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Immer.
Ja, lieber Marc, jetzt geht es so langsam dem Ende entgegen in den Raddisziplinen in Tokio auf dem Fuji Circuit. Wir haben ja erwartet, bis zu 40 Grad Hitze, Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit. Was erwartet uns am Donnerstagmorgen? 18 Grad, 95% Luftfeuchtigkeit, Dauer, stark Regen, grausliches Radsportwetter, belgische Bedingungen. Ja, dann starte ich gleich mal mit der Startklasse Frauen C4, WC4 und 5 starten zusammen. Nachts um 2 Uhr, deutscher Zeit. Und es war ein unglaublich spannendes Rennen. Es war eigentlich der Kampf Kerstin Brachtendorf gegen den Rest der Damenelite. Sie hatte nach einer Stunde circa 1 Minute und 11 Sekunden Vorsprung. Und dann kam die Zusammenarbeit der beiden Engländerinnen, Crystal Lane Wright und Dame oder Dame Sarah Story. Sie ist geadelt in England, sie ist eine Größe, sie ist eine Institution in England. Ja, und was soll ich sagen, am Ende hat Crystal Lane im Prinzip die Goldmedaille, die dritte Goldmedaille im Straßenrennen nach London und Rio für Sarah Story gesichert. Unglaubliche Nachführarbeit. Und am Ende nach 2 Stunden 51 fuhr Dame Sarah Story ganz entspannt ins Ziel. Sie freute sich und hatte noch Crystal Lane Wright sogar 7 Sekunden am Ende auf diesen 500 Metern abgenommen. Aber das war einfach Team Order. Sarah Story ist die Chefin im Ring und die Engländerinnen sind ihr dankbar für ihre Unterstützung. Sie macht nicht nur auf der Strecke eine gute Figur, sie ist wirklich eine Teamplayerin. Sie hat ihr eigenes Team. Sie unterstützt junge Fahrerinnen und Fahrer. Also sie ist einfach eine ganz große. Also nochmal back to the roots. Facts and Figures. Gold, Dame Sarah Story, 2 Stunden 21, 51. Silber, Crystal Lane Wright mit 7 Sekunden Rückstand. Und danach war ein Nachführsprint zwischen der Französin Marie Patouillet und der Argentinierin Paula Ossa Velosa. Am Ende war ganz knapp die Französin vorne, heißt Bronze für Marie Patouillet, einen ganz hervorragenden 4. Platz für Paula Ossa Velosa mit 1,58 Rückstand im Sprint und großartiges Rennen von Kerstin Brachtendorf, wirklich großartiges Rennen. Sie hat ihre Chance genutzt, ist gefahren, war alleine am Ende. Es waren wirklich 1 Minute 11 Sekunden das Gap, die Lücke. Und ja gut, die gute Zusammenarbeit der Engländerin hat sie am Ende auf den 5. wunderbaren, hervorragenden 5. Platz gebracht. Herzlichen Glückwunsch und jetzt geht's unmittelbar weiter, lieber Marc, in die Klasse der Männer C1 bis 3. Dort werden auch diese 3 Klassen gemeinsam gestartet. Ja, das ist manchmal so, dass man dieses Verständnis eben aufbringen muss. Es kann natürlich nicht jede Klasse ein eigenes Straßenrennen bekommen. Von daher gibt es eben diese Zusammenlegung, was fair ist und was unfair ist, überlasse ich den Klassifizierern, lasse ich der UCI. Das wird eben so festgelegt und in diesem Fall sind eben die Männer der Klasse C1 bis 3. Da muss man sich vorstellen, da fahren dann einbeinige Männer ohne Prothese in der Klasse C2 gegen Menschen ohne Arme wie Ricardo Ten, ein Bein amputiert, beide Arme amputiert, in der Klasse C1 gegen inkomplette Querschnitte oder gegen Menschen, die eben in ihrer Klassifizierung Probleme an den Beinen haben. Also das sind schon große Unterschiede, insbesondere bei einem langen, bei einem kalten Straßenrennen, wie es heute war. Am Ende ist es so, wie es ist. Es war ein spannendes Rennen und am Ende gab es das zweite Gold, Doppelgold für Benjamin Watson. Er hat irgendwann die Gruppe Sprint, ist alleine gefahren, hat ein langes Solo-Rennen gemacht und ist in 2 Stunden, 4 Minuten, 23 Sekunden ins Ziel gekommen. Der 21-jährige Finlay Graham hat die Silbermedaille geholt, auch im Prinzip alleine dann gefahren, mit einem Rückstand von 1 Minute 19. Und dann kam ein 6er-Sprint, also ein Sprint mit 6 großartigen Athleten, die lange gemeinsam eben die Führungsarbeit hinter den beiden Engländern gemacht haben. Am Ende war der Franzose Alexander Leot der Glückliche, hat die Bronzemedaille geholt im Sprint gegen Fabio Anobile. Es war noch der Brite Jaco van Gas in der Gruppe, der Japaner Fujita Masaki und unser Steffen Varias, der Warrior, auf dem 7. Platz. Am Ende alle mit 6,43 Rückstand. Ja, so ist es. Es war wirklich sehr, sehr schade. Besonders erwähnen möchte ich noch den 10. Platz von Ricardo Ten Argiles, die Institution überhaupt im Parasport. Er fährt wirklich, wie wir gerne immer sagen, ohne drei, das heißt, ihm fehlt ein Bein und zwei Arme. Und er ist in 6 Minuten 52 auf den 6. Platz gefahren. Wenn es diese gemeinsame Zusammenlegung nicht gegeben hätte, wäre er der Olympiasieger, der Paralympicsieger 2021 in Tokio in der Klasse C1. Unser Matthias Schindler ist mit 12 Minuten 39 Rückstand auf den 13. Platz gefahren und der Australier Darren Hicks aus der Klasse C2 am Ende auf dem 12. Platz. Michael Täuber ist leider nach 15 Minuten bereits gestürzt. Er hatte eine Überbewegung, als er seine Trinkflasche wieder zurückstecken wollte in die Halterung, eine Überbewegung und ist gestürzt ohne fremdes Verschulden. Hat dann die alleinige Rückführarbeit natürlich machen müssen und es ist natürlich schon schwierig. Insgesamt sind 14 Athleten in dieser Klasse ins Ziel gekommen. Leider, und da sieht man die Bedingungen in diesem Rennen, auf diesem schweren selektiven Kurs, 25 Fahrer sind leider nicht ins Ziel gekommen, mit der kleinen Markierung am Ende DNF, did not finish. Leider auch unser Piasenska und leider auch unser C2-Fahrer aus Dubai, Ahmad Al-Mansouri.
Aber dann nochmal zurück zum Wetter. Das war bei den Olympischen Spielen schon krass, aber den Paralympics spielte es dann auch übel mit, denn weil man saß wie in einer Achterbahn.
Genau, lieber Marc, so ist es manchmal. Man denkt 25, 35 bis zu 40 Grad in Tokio. Die Prognosen waren so, wir haben in Hitzezelten trainiert, wir haben in Klimakammern schon im Januar 2020 in Melbourne im Institute of Sport trainiert und dann sind es 18 Grad und Regen beim Straßenrennen. Aber so ist es auf dem Circuit am Fuji. Aber es waren faszinierende Rennen jetzt zum Tagesabschluss des reinen Straßenrennens. Ich mache es mal wie gestern, nicht Ladies first, sondern nehme erst die Männer. Das war ein faszinierender Start und man glaubt es kaum. Also für mich, ich bin immer noch fast ohne Worte, wie der T1-Fahrer, also die Kategorie, die eigentlich die stärker behinderten Athleten beinhaltet, wie der Chinese dann wirklich von vorne gefahren ist. Qing Jiangqing, den Namen muss man sich einfach merken. Der hat am Ende souverän und ohne Konkurrenz als T1-Fahrer Sensation, das muss man wirklich so sagen, in 51,07 die Goldmedaille geholt vor meinem Freund Tim Sellen aus Belgien. Er hat eine tolle Performance hingelegt nach einigen Schwierigkeiten im Rennen und hat mit 52,15 eine Minute 08 Rückstand. Und der dritte ist natürlich auch ein ganz besonderer, ganz junger Mann aus Kolumbien, der Juan Curoga. Mit 1,34, er war also auch relativ knapp an der Silbermedaille dran. Ja, dann gab es auch einige Stürze, aber weniger intensive Stürze. Dadurch ist der Mann aus Inca von der Mallorquinischen Insel, Juan Reynoso Figuerola, auf den 4. Platz gekommen. Der schnelle Amerikaner Messe Rodriguez aus dem Stephen Peace Team ist auf den 5. Platz vorgefahren. Mein neuseeländischer Freund, mit dem ich noch in Emmen richtig schön gefightet habe bei der Weltmeisterschaft 2019, Stephen Hills, ist auf Rang 6. Der nächste T1-Fahrer und Silbermedaillengewinner im Einzelzeitfahren, Giorgio Faroni, auf Rang 7. Und der Australier, und da muss ich nochmal was dazu sagen, Stuart Jones, der hat für mich heute den Fairplay-Pokal bekommen. Er hat auf der Ziellinie bei seiner Durchfahrt mit 8 Minuten 10 Rückstand, war er zeitgleich mit einer jungen Dame aus Südafrika, unsere Toni Moles, die also die ganze Szene bewegt, und hat ihr zugegrüßt, hat ihr Respekt gezollt für ihre Art zu fahren. Und neunter, last but wirklich not least, Sergei Semtschukin aus Russland, oder besser gesagt aus dem russischen Paracycling-Komitee-Team, ist mit 11 Minuten 10 Rückstand für mich guter Neunter geworden, weil es auch einer der ganz, ganz stark eingeschränkten T1-Fahrer, und hat es verdient, nochmal extra erwähnt zu werden. Also ein fantastisches T1-Rennen, Doppelgold für China im Einzelzeitfahren und im Straßenfahren. Und da muss man wirklich sagen, solange es diese Klasse Dreirad gibt, ob mit Frauen, mit Männern, das ist eine Sensation, das gab es noch nie, unglaublich. Logo gibt es natürlich auch die Frauen, und ich hatte ja gesagt, das ist für mich nochmal das Sahnehäubchen des Tages, wobei der Tag ja heute noch nicht um ist. Es gibt noch dieses wunderbare Handbike Relay, aber für jetzt noch die Frauenklasse Dreirad WT 1 und 2. Die sind in einer Stunde 57 am Ende ins Ziel gekommen, aber Dramaturgie pur. Früh ist die Amerikanerin Monica Cereda rausgefahren, hat Tempo gemacht, wollte eine Entscheidung erzwingen. Hinter ihr leider in einer Rechtskurve ein verheerendes Falschfahren von der Kanadierin Marie-Yves Courteau, die in die Bande gefahren ist, in die Mittelbande. Dahinter muss man sagen, sensationelle Reaktion von unserer Jana Majunke, die diesen unmittelbar vor ihr Sturz perfekt ausgebremst hat, rechts vorbeigefahren ist, und leider direkt hinter ihr war unsere Freundin aus Australien, Carol Cook, die dann verheerend auf die Schulter gestürzt ist. Es sah wirklich, also wenn man so lange befreundet ist, und sie trainiert ja oft mit uns, wohnt bei uns, und es tut einfach weh, das merkt man mir auch an. Und da war natürlich das Rennen, ich sag mal, vorentschieden, weil sie Mitfavoritin war, und dann hat sich Jana Majunke abgesetzt mit ihrer Power, mit ihrer Kraft. Dieser Kurs war für sie wie designed, wie ich ja schon die letzten Tage auf der Windkante erzählt habe, so wie er auch für mich designed war und für mich gemacht war, dieser kurze Anstiege, schnelle Abfahrten, viele Kurven, um die Technik zu zeigen. Jana hat es perfekt gezeigt, ist mit 1:00:05.7 Goldmedaillengewinnerin, Doppelgoldmedaillengewinner, erfolgreichste Radsportlerin des deutschen Teams Paracycling Team Germany und des Team Deutschland Paracycling Paralympics. Und ich freue mich also riesig, ich bin immer noch völlig benommen. Zweite Angelika Trio-Käser mit Abstand 2 Minuten 24 auf Silber. Unglaublich. Und Jill Walsh aus dem Stephen Peace Team, was mich natürlich total freut für meinen Freund Stephen, der jetzt in San Diego sitzt und natürlich mitgefiebert hat. Wir haben einen regen Austausch hier mitten in der Nacht gehabt. Und seine Fahrerin aus dem Team, Stephen Peace Team, ist Dritte geworden mit exakt 4 Minuten Rückstand. Vierte ebenfalls eine Amerikanerin, Monica Cereda. Und für mich nochmal sehr erwähnenswert, wirklich Toni Mould. Sie ist nicht Letzte geworden, sondern sie ist auch gute Neunte geworden. Und das ist einfach was Großartiges. Das macht unseren Sport aus. Faszination, Dreiradsport. Ich freue mich total. Ich bin geflasht. Und liebe Windkanten-Zuhörer, wer sowas sieht, wer solche Rennen sieht, der versteht und kann sich vielleicht in mich hineinverdenken, versetzen. Faszination Dreiradsport. Faszination Radsport für Menschen mit Behinderungen.
Und was war mit dem ganz großen Knaller, der angekündigt worden war von dir?
Ja, Marc, das hatte ich dir versprochen, dass da nochmal ein richtiges Schmankerl kommt am dritten Paracycling-Tag bei den Paralympics in Tokio 2020 plus 1 auf dem Fuji Circus. Ja, das H1 bis 5 Team Relay ist immer irgendwie was ganz Besonderes. Das sind 5 unterschiedliche Beeinträchtigungen im Handbike, H1 bis 4 im Liegend, Handbike, H5 kniend, 10 Nationen am Start. Man kann mixen, 3 Frauen, 3 Männer oder gemixt. Jeder Fahrer, jede Fahrerin fährt 3 Runden, a 2,8 Kilometer. Also jeder Fahrer muss nochmal 8,4 Kilometer auf diesem tricky Kurs, also wirklich ein ganz kurzes Stück mit vielen sehr, sehr selektiven Kurven, Anstiegen und nochmal eine schöne lange Zielgerade von etwas mehr als 500 Metern. Also da ist alles drin. Zum Prozedere, die Mannschaften dürfen zusammengestellt werden aus eben, wie gesagt, H1 bis 5, Frauen und Männern. Insgesamt dürfen 9 Punkte besetzt werden. Ein zum Beispiel H3-Fahrer hat eben 3 Punkte, ein H5-Fahrer hat 4 Punkte und so wird es eben in den unterschiedlichen Klassifikationen bepunktet. Am Ende sind es eben 9 Punkte. Wir haben besetzt mit Bernd Schäffre einen MH4-Fahrer. Wir haben besetzt mit der zweiten Fahrerin Annika Zeyen, schon mit Gold und Silber erfolgreich, als WH3-Fahrerin. Und wir haben besetzt Vico Merklein als MH3, auch schon mit Silber ausgestattet. Ja, und dann ging's los. Meine Favoriten sind natürlich die Italiener als amtierender Weltmeister. Und die wollen jetzt auch nochmal so richtig zeigen, dem Alessandro Zanardi, der leider immer noch nicht richtig gut drauf ist, was sie können. Und haben auch wirklich auf 3 einen MH5, also die gleiche Klasse, die Alessandro Zanardi fährt, mit dem Diego Colombari. Also das ist wirklich ein Drama, ein Schauspiel, es ist einfach fantastisch. Und so ging es dann auch wirklich los. Italien relativ schnell bei den Wechseln vorne, Frankreich mit einem Unfall beim zweiten Wechsel, also unglaublich, waren schon relativ weit weg. Und dann hat sie es immer wieder so ein bisschen gewechselt. Die verschiedenen Wechseln waren eigentlich immer Italien vorne, aber es hat dann gewechselt zwischen USA, Deutschland, Spanien. Plötzlich waren die Franzosen wieder da, haben im 7. Wechsel schon auf dem 4. Platz gelegen, am 8. Wechsel auch nochmal auf dem 4. Platz und dann kam eben der letzte Wechsel. Colombari eben, wie gesagt, vorne. Alle Medaillen sind dann am Ende entschieden worden durch MH5-Fahrer. Die Amerikaner sind als Zweite auf die Strecke gegangen, auch mit einem MH5 und die Franzosen dann auch schon wieder wie aus dem Nichts, wie Phönix aus der Asche, waren die nach dem Sturz wieder da mit dem MH5-Fahrer. Und auf der Strecke hat sogar der MH5-Fahrer Frankreich noch den Amerikaner am Anstieg 700 Meter vor dem Ziel überholt. Aber jetzt nochmal zu den Facts and Figures. Sieg für Italien mit 52,31. Silbermedaille für das Trio aus Frankreich mit 32 Sekunden Rückstand. Und Bronze für das USA-Team, für die Jungs und die Dame, die hatten auch eine WH3-Fahrerin im Team, mit 39 Sekunden auf Bronze. Und einen wunderbaren 4. Platz, keine Holzmedaille, nein, einen wunderbaren 4. Platz für unser Trio. Bernd Schäffre, Annika Zeyen und Vico Merklein mit 1,24 Rückstand vor Spanien, Polen, Schweiz und Belgien. Die Freunde aus Österreich haben sich leider ein bisschen verzockt in den Kategorien, aber das ist im Prinzip so, man muss da immer auch ein klein bisschen Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Athleten, Athletinnen haben, die ja dem jeweiligen Bundestrainer, dem Coach auch sagen, ob sie fit sind für diese sehr, sehr selektive Sache. 3x 2,8 Kilometer von der ersten Sekunde an Highspeed, da gibt's nichts zu taktieren, da muss einfach vom Warmfahren, von der Box aus 2,8 Kilometer voll gepunktet werden. Daher ist natürlich die Taktik der Aufstellung relativ wichtig.
Und nun noch der Abschlusstag der paralympischen Radsportwettbewerbe.
Jo, ein wunderbarer Start in den Freitag, 3. September. Es ging gleich wieder mitten in der Nacht los für deutsche Verhältnisse, natürlich Ortszeit früher Morgen. Mit den Frauen der C1 bis C3 Klasse. Dort fahren wieder alle 3 Klassen gemeinsam um die paralympischen Medaillen. Und es gab gleich von Anfang an Attacken. Die 50-jährige Frau aus dem Gastgeberland Japan, Sugiura Keiko, wollte da nichts anbrennen lassen und hat dann relativ schnell eine Vierergruppe um sich gehabt. Mit der Australierin Paige Greco, mit der Chinesin Wang Chiao Mei und der starken Schwedin Anna Beck. Als Fünfte machte so ein richtiges kleines Solo-Rennen die Amerikanerin Clara Brown. Und dann gab es eine kleinere Gruppe mit drei tollen Damen, darunter auch unsere Denise Schindler. Und am Ende hat sich Sugiyore Kaika am letzten Berg in der letzten Runde nochmal absetzen können und ist mit 1:12:55 solo über die Ziellinie im Fuji Circuit gefahren. Herzlichen Glückwunsch fürs Gastgeberland Gold, Doppelgold in dem Fall für die 50-Jährige. Die beiden Kinder haben natürlich live dort zugeguckt. Also es war einfach ein wunderbarer Tag fürs Gastgeberland. Und wenn man dieser Frau zuguckt, ein unglaublich stilistisch schöner Fahrstil. Oberkörper ist komplett ruhig und sie macht alles aus den Beinen, also ein wunderbarer Anblick. Für die Chronologie natürlich nach oder hinter Sugiyore Kaika ein Foto-Finish-Sprint und am Ende hatte die Nase vorn mit vielleicht 6 cm Anna Beck. Alle drei natürlich mit 17 Sekunden Rückstand. Die Australierin Paige Greco hat die Bronzemedaille und undankbar natürlich für Wang Jiaomei der 4. Platz, weil sie hat sehr, sehr viel auch gearbeitet in dieser Gruppe. Ja, und dann kam eine größere Lücke mit 2 Minuten 43. Nochmal wieder ein Sprint von 4 tollen Damen. Da hat die Denise Schindler dann das Richtige gemacht und ist auf den 5. Platz gerast vor der Clara Brown und Jamie Whitmore, beide aus den USA. Und den 8. Platz hat dann am Ende die Kolumbianerin Muneva Flores erreicht. Die Bedingungen waren relativ gut, es war nicht zu warm, es war leichter Nieselregen, aber die Straße überwiegend trocken. Und als dann die Japanerin Sugiyore Kaika mit der Goldmedaille im Ziel war, öffneten sich wieder die Schleusen und leider mussten die Männer C4, 5 dann in diesem wirklich stark Regen in den letzten 2 Runden noch weiterfahren.
Und auch am letzten Tag war es jetzt vom Wetter her nicht mehr ganz so toll.
Ja, das stimmt, lieber Marc, die haben dann wirklich kein so ein richtiges Radlwetter noch gehabt zum Ende. Aber es war auch sehr, sehr spannend, unglaublich viele Attacken. Die wollten unbedingt den Doppelsilbermedaillengewinner über schon im Triathlon und beim Zeitfahren den George Peacegood abhängen und haben dort also sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es war unter anderem der amtierende Weltmeister Lauro Jaman aus Brasilien dabei. Es war der Superstar in Australien Alistair Donohoe dabei. Es war der Kevin Le Guenneuf aus Frankreich. Daniel Abraham Gebrü, der in Rio Gold gewonnen hat und vor einigen Tagen das Zeitfahren hier in Tokio gewonnen hat. Und es war der unglaubliche Ukrainer Ihor Dementjev dabei. Ja, und dann gab es eben immer mehr Attacken. In der zweitletzten Runde hat dann Dementjev und Le Goeuf nochmal eine Attacke alleine gerissen, haben ein Loch zum Niederländer Daniel Abraham Gebrü gerissen und 2 Kilometer vor dem Ziel hat sich nochmal Kevin Le Goeuf das Herz in die Hand genommen, am letzten Anstieg abgegangen und konnte dann also richtig schön kleine Lücke reißen. In 2:14:48 hat er die Goldmedaille gewonnen. Unglaubliche Performance, sehr schöner Fahrstil auch. Ja, und dann kam mit Abstand von 22 Sekunden der Ukrainer Ihor Dementjev, der wirklich alles versucht hat. Der wollte die Goldmedaille und ist am Ende mit Silber belohnt worden. Und der Titelverteidiger, wenn man das so sagen darf, der in Rio Gold gewonnen hat, Daniel Abraham Gebrü aus den Niederlanden, hat die Bronzemedaille mit 31 Sekunden Rückstand geholt. Der amtierende Weltmeister kam dann mit 2 Minuten 22 Rückstand auf den 4. Platz und Alistair Donohoe aus Down Under mit 4 Minuten 54 auf Platz 5 und der Statistik halber natürlich noch der zweifache Silbermedaillengewinner, der wirklich schon im Triathlon, der PTS, also der paralympischen Triathlon stehenden gegen oder hinter Martin Schulz, muss man sagen, die Silbermedaille gewonnen hat, im Einzelzeitfahren die Silbermedaille gewonnen hat und nun auf den guten 6. Platz mit 5 Minuten 29. Ein fantastisches Rennen am Ende, leider eben diese letzten 2 Runden wirklich bei Starkregen, bei stehendem Wasser auf der Bahn, aber harte Jungs, harte Rennen, wunderbarer, wunderbarer Erfolg für alle. Und nochmals herzlichen Glückwunsch an Kevin Le Goeuf aus Frankreich. Und er hat natürlich sofort mit der Fahne durchs Ziel an Paris erinnert, 2024 in 3 Jahren, wo die nächsten Paralympics und natürlich auch die Radwettbewerbe der Paralympics dann stattfinden werden.
Aber dann lass uns doch mal die Paralympics zusammenfassen. Alle Rennen sind zu Ende. Was kann man denn für ein Fazit ziehen, wenn du das gerne machen magst?
Ja, lieber Marc, das mache ich natürlich sehr gerne, auch wenn es in 2020 plus 1 in Tokio eine schwierige Bilanz wird. Ja, die Radsporttage, die 4 wunderbaren Tage auf der Bahn, auf der Rennstrecke Fuji Circuit, die wir ja als Straßenrennen bezeichnen, haben furios gestartet, also wirklich sehr furios. Die Zeitfahrwettbewerbe wurden ja schon auch sehr erfolgreich abgeschlossen, aber insgesamt muss man einfach konstatieren, die 4 Tage auf der Straße und die Tage auf der Bahn die Woche davor waren doch etwas ernüchternd für das Team Deutschland Paralympics, in dem Falle für den Paracycling Team Germany. Wie du weißt, bin ich ja kein großer Freund dieser reinen Medaillenhatz, dieser reinen Medaillenjagd. Aber man muss natürlich auch dies analysieren. In London hat unser Team noch 5 Goldmedaillen geholt, in Rio sensationelle 8 Goldmedaillen. In Tokio bleiben es nun nach dem heutigen Abschlusstag auf dem Fuji Circuit 3 Goldmedaillen. Insgesamt 11 Medaillen fürs deutsche Team. Es gibt Licht im Tunnel, das ist gar keine Frage. Ich glaube, die 6 Medaillen, die alleine das Land Brandenburg mit dem Vorzeigeverein BPRSV Cottbus gezeigt hat, ich glaube, das ist ein Weg, der gegangen werden kann, wenn er gegangen werden möchte. Konzentration, gute Ausstattung, Förderung, Anreizsysteme, gut ausgebildete, motivierende Trainer. Da geht schon was. Und die beiden Goldmedaillen im Dreiradsport zeigen, wo auch Schwerpunkte sind. Ich weiß, dass dort auch ganz wunderbar mit Tandems mittlerweile schon gearbeitet wird. 3 Medaillen sind für den Landesverband Bayern und 2 Medaillen für den Landesverband NRW. Das heißt also, es sind von diesen 11 Medaillen 3 Bundesländer, von im Radsport 17 Ländern, weil wir ja noch Württemberg und Baden getrennt haben. Also da muss ich sicher auf der Breite was tun. In die Spitze muss ich was tun, dass wirklich eben dort mehr gescoutet wird. Es darf nicht mehr dem Zufall überlassen werden, wo Athleten im Radsport herkommen, sondern die müssen wirklich ganz konkret auch gesucht werden, gefunden werden. Da werde ich sicher selbst auch meinen Anteil dran bringen, dass wir eben wirklich in Motivationskursen, in bestimmten Vorführtagen, Talenttagen und so weiter in die Orte gehen, wo potenzielle Radsportlerinnen und Radsportler sind. Da muss einfach mehr getan werden. Da muss eine bessere Ausstattung her, hier zum Beispiel im Radsportland NRW. Da muss einfach vom Behindertensportverband auch eine ganz andere Ausstattung her, eine Kooperation mit dem Bund Deutscher Radfahrer, mit dem Radsportverbänden der Länder. Also da muss einfach eine bessere Vernetzung her, sonst geht eventuell natürlich dort Richtung Paris nochmal was weg. Wobei man natürlich immer sagen muss, es sind auch Momentaufnahmen. Der Tag muss genau der richtige sein für eine Goldmedaille. Diesmal waren es 3 Goldmedaillen. Es waren manchmal auch ganz knappe Entscheidungen. Von daher hätten es auch gut 5 Goldmedaillen sein können. Also mein Fazit ist, wunderbare Tage in einer traurigen Umgebung. Es ist wirklich schade, dass man dieses Jahr nicht warten konnte, bis 22, bis Japan durchgeimpft gewesen wäre. Dann wären die Stadien voll gewesen, dann wäre der Circuit voll gewesen. Der Sinn dieser Paralympics hätte erfolgreich umgesetzt werden können, den Japanern die Faszination Sport für Menschen mit Behinderung nahebringen, damit die auch dieses Zutrauen haben für Menschen mit Behinderung, dass man in Tokio demnächst auch mal einen Rollifahrer sieht, dass man auch Menschen mit anderen Behinderungen in der Öffentlichkeit sieht, dass diese Scheu abgebaut werden kann und dass eben Menschen mit Behinderung keine Schwäche sind, sondern dass es was ganz Besonderes ist. Also mein Fazit, okay, aber es muss insbesondere im Radsportverband und im Paracycling Team Germany Nachwuchsarbeit gemacht werden. Da rein hapert's. Wir haben ganz tolle Talente, die jetzt diesmal noch nicht dabei waren. Ich darf Maximilian Jäger erwähnen. Ich darf die Tandemfahrerinnen insbesondere aus dem BPRSV in Cottbus nennen. Und ich darf natürlich Maike Hausberger ganz besonders nennen als Weltmeisterin, nicht in Tokio. Aber sie ist noch jung und sie wird ihre Chancen bekommen. Bis demnächst in Paris. Stadt der Liebe und Paralympics 2024.
Und noch der Blick auf das Endergebnis der deutschen Paralympics-Mannschaft. Rang 12 im Medaillenspiegel, insgesamt 14 Medaillen, weniger als noch in Rio de Janeiro 2016. Die nächsten Paralympischen Spiele dann 2024 in Paris. Und wir freuen uns schon sehr auf diese. Danke dir, Hans-Peter Durst, für deine vielen interessanten Einblicke in die Paralympics von Tokio. Und das war die 92. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir freuen uns, wenn sie euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu unseren Episoden kundtun, am besten über den Kontakt auf unserer Webseite windkante.org. Falls euch ein Thema besonders am Herzen liegt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Das war's für dieses Mal. Bleibt uns gesund und Glück auf.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.